die Presse.
Ja, wer hört es nicht gern? Österreich muss sparen. Und zwar gleich doppelt so viel wie eigentlich gedacht. Das hat zumindest am Mittwoch der Fiskalrat für das Budget 2027 angekündigt. Wo können wir überhaupt noch sparen? Wie entstehen diese Prognosen und warum zahlt Österreich eher die Vergangenheit ab als in die Zukunft ein? Mein Kollege Wirtschaftsressortchef Jakob Zirm teilt im Podcast seine Einblicke. Ich bin Sissi Rabel, seit 6 Jahren Reporterin im Haus und heute ihre Gastgeberin bei Die Presse, was wichtig ist. Und über das Budget spreche ich heute mit meinem Kollegen, Wirtschaftsressortchef Jakob Zirm. Hallo Jakob.
Hallo Sissi.
Die erste Frage gleich zu Anfang für mich. Die Regierung hat zuletzt von 2 Milliarden Euro gesprochen, die Österreich einsparen müsste. Jetzt sagt der Fiskalrat, es ist doppelt so viel, was wir einsparen müssen. Wer sitzt in diesem Rat und wie kommen die zu dieser Zahl?
Fiskalrat ist ein, sozusagen, das sind die heimischen Staatsschuldenwächter. Das ist ein Gremium bestehend aus 6 Personen. Sozusagen ein Expertengremium, das auch von verschiedenen heimischen Stellen besetzt wird. Und der Präsident des Fiskalrates ist Christoph Badelt, früher mal Chef des WIF und davor Rektor der WU Wien. Der Unterschied ist so, dass der Fiskalrat laut seiner Schätzung, es geht ihm um die Ziele für das Jahr 2027, hier soll Österreich nur mehr ein Defizit von 3,5% des BIP haben. Der Finanzminister geht davon aus, dass wir mit einem Einsparungsbedarf von oder Konsolidierungsbedarf, muss man sagen, weil es werden nicht nur Einsparungen sein, sondern auch neue Steuereinnahmen von 2 Milliarden Euro auf dieses Niveau kommen. Und der Fiskalrat sagt, nein, wir werden 2027 laut seinen Berechnungen nach wie vor bei einem Defizit von 4,1% sein. Und das ist eine Differenz von 0,6% des BIP. Unser BIP ist circa 500 Milliarden Euro. Davon sind diese 0,6% ungefähr diese 2,4 Milliarden, und so ergibt sich das, dass der Fiskalrat sagt, wir brauchen nicht 2, sondern 4,4 Milliarden.
Jetzt wurde das heute ein bisschen angekündigt als Sensation. Jetzt bist du schon lange Wirtschaftsjournalist. Überrascht dich das wirklich?
Die 4,4 Milliarden ist jetzt schon eine Ansage, diese Zahl, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn der Finanzminister sagt, wir brauchen noch 2 Milliarden und dann heißt, nein, es ist doch mehr als doppelt so hoch, das ist schon eine starke Ansage, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir dürfen nicht vergessen, der Fiskalrat hat im Jahr 2024 als erster damals gewarnt, dass das Defizit deutlich höher sein wird. Im Mai 2024, kann mich noch erinnern, damals war noch türkis-grüne Regierung und im Finanzministerium hat man kalmiert, hat gesagt, die Zahlen stimmen nicht, das ist alles ein Blödsinn unter Anführungszeichen. Und dann nach der Wahl, eine Woche nach der Wahl, haben wir gewusst, nein, es stimmt natürlich und es war von Anfang an korrekt, die Berechnung des Fiskalrats. Also von dem her ist er für uns eine sehr vertrauenswürdige Quelle. Das Problem ist natürlich, dass manche Dinge natürlich ein bisschen im Fluss sind. Wir sehen gerade, wir haben eine Phase der großen Unsicherheit, weil natürlich die Verschuldung oder das Defizit ergibt sich nicht nur über die Ausgaben, sondern auch über die Einnahmen. Und die sind schwer zu schätzen, vor allem in einer Phase der Unsicherheit, wie wir derzeit haben, weil ganz konkret, ob die Straße von Hormuz jetzt länger gesperrt bleibt oder ob sie bald wieder aufgeht, das ist sehr entscheidend dafür, wie das Wirtschaftswachstum sich in Österreich entwickeln wird. Und davon hängen auch die Steuereinnahmen ab oder die Ausgaben für mehr Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir hängen da hier, unser Wohlstand und unser Budgetdefizit hängt sehr stark davon ab, ob die USA und der Iran sich einigen können. Und das ist natürlich eine schwierige Phase, aber dass es mehr wird, das hat sich schon angekündigt die vergangenen Tage, weil bereits vergangenen Freitag hat der WIF und IHS haben ihre Konjunkturprognose gelegt und auch dort hat WIF-Chef Elbermeier bereits gesagt, 2 Milliarden wären zu wenig sein. Er hätte gerne 1 oder vielleicht sogar 2 Milliarden mehr.
Jetzt hast du schon von Iran und der Straße von Hormuz gesprochen. Eben von außen als Schnellanalyse würde man gleich sagen, das muss der Grund sein. Ist es aber wirklich der einzige Grund, der das beeinflusst?
Es ist natürlich nicht der einzige Grund. Es ist so, dass natürlich, das verschärft das jetzt natürlich, aber ich sag, man kann es sagen, etwas salopp ausgedrückt, wenn man schon mit runtergelassenen Hosen dasteht, ist halt schwierig, wenn dann neue Probleme kommen. Und Österreich steht leider budgetär mit runtergelassenen Hosen da, weil wir haben, haben wir auch in der Presse oft begleitet und oft schon kritisiert, diese Phase des Kostes, was es wolle, während Corona, die dann geblieben ist, während der Inflationskrise infolge des Ukraine-Krieges, wo man einfach die Lösung für jedes Problem war, jeder kriegt mehr Geld. Man hat einfach damals, waren die Zinsen in einem Nullzinsbereich oder sogar im negativen Bereich, der Staat konnte sich quasi gratis verschulden und der hat das auch mit beiden Händen gemacht und das war die Lösung. Türkis und Grün waren einfach sich nach nicht mehr wirklich sehr freundlich gesinnt und haben einfach die Lösung gehabt, jeder kriegt halt Geld. Und so haben sie alle Probleme gelöst und das hat uns natürlich ein massives Problem hinterlassen und die neue Regierung ist ja dann angetreten, das zu lösen. Da hat man dann einmal ein Konsolidierungspaket gemacht, was durchaus okay war, aber wir sehen halt einfach, das reicht bei weitem nicht aus und es gibt vor allem diese ganz großen, diese systemischen, strukturellen Probleme. Überalterung der Gesellschaft, bei der das Pensionssystem angepasst werden müsse oder auch grundsätzlich das Gesundheitssystem, weil dort vor allem ganz große Kosten entstehen durch Pflege etc. Wir wissen das seit Jahren, man kann sogar sagen seit Jahrzehnten inzwischen und die Politik hadert damit und macht aber nichts oder Föderalismus hier quasi als Strukturreformen zu machen. Und die dauern natürlich, die würden aber diese großen Einsprünge bringen. Das heißt, die Ursache ist eigentlich, wir erben jetzt das, die Probleme oder die Folgen des politischen Nichtstun der vergangenen 15, 20 Jahre.
Jetzt hast du schon einige Bereiche genannt, wo man einsparen könnte. Was hältst du denn für das größte Einsparpotenzial und was ist das politisch realistischste, das umgesetzt wird?
Also der Fiskalrat hat eine Liste erstellt, die ist auch öffentlich auf der Homepage des Fiskalrats absehbar und da haben sie eigentlich, der Fiskalratspräsident Badl sagt immer, das ist keine Wertung, sondern sie wollen einfach nur taxativ aufzählen, was würde was bringen. Und sie haben gesagt, vor allem drei Maßnahmen sind drinnen, die quasi ohne Gegenfinanzierung in den vergangenen 5 bis 6 Jahren eingeführt würden. Und wenn man die wieder umdrehen würde, wäre da relativ viel zu holen. Das ist einmal, wird häufig genannt, der Familienbonus. Das sind quasi 2000 Euro pro Kind, die man von der Steuer, sozusagen als Steuerabsatzbetrag sich holen kann. Das würde 1,8 Milliarden sozusagen an Mehrsteuern nehmen. Bringen ist aber natürlich eine Steuererhöhung, wenn ich es jetzt wieder umdrehe. Und wäre quasi eine Belastung, gerade für Familien, die halt gerade für Menschen, die arbeiten und Kinder kriegen, also die sehr wertvolle Tätigkeiten für die Gesellschaft machen, wo wir eigentlich gerne hätten, dass es da mehr gibt, die würde man damit belasten. Die kalte Progression, die Belastung für alle Steuerzahler, die wurde ja auch abgeschafft zu 2/3 und 1/3 wurde dabei eh schon wieder zurückgenommen. Und hier würde das auch heuer ca. 900 Millionen bringen. Und dann gab es vor allem auch außertourliche Pensionserhöhungen. Also es gibt eben ein Gesetz, wonach die Inflation immer quasi mit der Inflation eben die Pensionen mit der Inflation angepasst werden müssen. Und da hat man aber immer wieder in den vergangenen Jahren den Pensionisten mehr gegeben. Warum? Die Pensionisten sind inzwischen die größte Wählergruppe. Jede Partei möchte einfach, dass die Pensionisten sie wählen. Das sehen wir auch, die FPÖ hat jetzt gerade auch wieder ein Pensionistenvolksbegehren. Also jeder kämpft um die Pensionisten und versucht, sich mit den Pensionisten möglichst gut zu stellen. Und das macht man, indem man den Menschen Geld gibt. Und da hat man außertourliche Pensionserhöhungen gemacht. Und das waren auch, hat summiert sich heuer zum Beispiel auf 1,7 Milliarden. Das heißt, wenn man das auch wieder zurücknimmt oder hier mal unter der Inflation entsprechend anpasst, könnte man hier auch wahnsinnig viel reinbekommen.
Vor allem fragt sich wahrscheinlich der betroffene Einzelne, wo denn überhaupt noch Sparpotenzial ist, weil das alltägliche Leben ist ja mittlerweile schon für viele sehr schwer leistbar.
Ja, aber das hängt ja nicht direkt miteinander zusammen. Also es ist sozusagen das staatliche Sparen. Wir müssten halt im staatlichen System, wobei man muss sagen, hier haben wir natürlich die Verwaltung, da muss man schon sagen, die haben natürlich in den vergangenen Jahren schon versucht, hier massiv einzusparen beim Personal. Das merkt man auch zum Beispiel, wir merken auch, dass Gerichtsverfahren oft sehr lange dauern, weil dort einfach wenig Leute sind. Die Frage ist, die man sich stellen muss, brauchen wir zum Beispiel überhaupt 4 Verwaltungsebenen? Wir haben mit der EU 1995 eine 4. dazu bekommen und haben nach wie vor, wir haben den Bund, wir haben die Länder, wir haben die Gemeinden und sogar die Bezirkshauptmannschaft dazwischen. Da ist die Frage, kann man ja nicht eine ganze Ebene rausnehmen? Das sind diese großen Strukturreformen. Kann man ja nicht grundsätzlich Vereinfachungen machen, weil alle Menschen, die dort sind, die arbeiten alle brav und erledigen ihre Tätigkeiten. Die Grundsatzfrage ist, muss jede dieser Tätigkeiten auf jeder Ebene auch gemacht werden? Und das ist natürlich die heiklere Frage, weil ich dann ganze Dinge in Frage stelle. Zum Beispiel die Frage, die sich für mich wirklich stellt, braucht ein Land mit 9 Millionen Einwohnern wirklich 9 Landesverwaltungen und 9 Bundesländer. Aber das ist natürlich in Österreich einem Bund, der auch von den Ländern gegründet wurde, ein quasi, da beißt sich die Katze in den Schwanz sozusagen, weil man müsste eigentlich die abschaffen, die ursprünglich den Bund geschaffen haben. Ja. Mhm. Aber das wären halt diese großen Struktursachen, ja.
Ja, das haben wir leider bei den politisch unrealistischen Maßnahmen wahrscheinlich angekommen. Vielleicht gehen wir noch auf ein zweites Thema ein, die Staatsschuldenquote. Von der wird immer viel gesprochen, die ist jetzt auf einem Rekordhoch. Was genau bedeutet das für Österreich?
Naja, es bedeutet, dass wir, das Rekordhoch ist Gott sei Dank noch nicht ganz erreicht, aber wir sind auf gutem Weg. Das war 2015, wir sind noch ein bisschen drunter, aber es ist, der Fiskalrat sagt, wir werden das in den nächsten paar Jahren dann erreichen. Da liegen wir dann auf ca. 85% des BIP, das heißt, Österreich hat fast ein Jahresvolumen seiner gesamten Leistungsfähigkeit bereits an Schulden draußen. Und das große Problem ist, warum sind Schulden ein Problem? Wenn die Zinsen, natürlich die Zinslast wird höher. Also wir haben jetzt Jahre gehabt, wo wir uns sehr günstig verschulden konnten. Seit 2016, da hat die EZB damals die Nullzinspolitik begonnen. Die ist gegangen bis ca. 2022. Also wir hatten da 6 Jahre, wo wir uns wahnsinnig günstig, zum Teil negativ verschuldet haben. Das heißt, Österreich hat zum Teil mehr Geld zurückbekommen, als man sich ausgeborgt hat. Eine wunderbare Situation natürlich, aber das Problem ist natürlich, wir haben damals die Schulden massiv hochgetrieben und diese Staatsanleihen werden immer auf 10 Jahre begeben. Das heißt, die alten Schulden werden immer durch neue Schulden beglichen. Das heißt, es laufen jetzt demnächst, 2016 hat es begonnen, das heißt, wir haben jetzt 2026, die ersten 10-jährigen Staatsanleihen aus dieser günstigen Nullzinsphase, die fangen jetzt an abzureifen, sagt man. Das heißt, sie müssen zurückbezahlt werden, wir müssen neue Schulden aufnehmen. Das heißt, wir haben jetzt dann in den nächsten Jahren Schulden, die halt um 0,5 und 0% oder sogar negativ verzinst waren und müssen die mit neuen Schulden wieder begleichen. Die derzeit ist das Zinsniveau bei 2% ist der Leitzins. Wir sind sozusagen die Renditen, die man am Markt erzielt, die liegen drüber. Die letzten Zahlen habe ich jetzt nicht, aber sind wir bei ca. 3%. Das heißt, die Zinsbelastung wird einfach konstant teurer werden. Das wissen wir. Es wird jetzt jedes Jahr, wird das da um einige hunderte Millionen bis zu einer Milliarde teurer werden.
Sind denn andere Länder in unserer Umgebung in einer anderen Situation oder geht es denen ähnlich?
Wir haben Länder, die große Probleme haben. Italien klassisch, auch Frankreich, großes Problem. Aber ich finde immer interessant, schauen wir uns Länder an, die ähnlich groß sind wie wir. Und da, wir sehen Ungarn zum Beispiel, dass sich auch massiv unter Orban, der jetzt keine sehr nationalistische Wirtschaftspolitik gefahren hat, die internationale Investoren auch sehr verschreckt hat, muss man sagen, mit Sondersteuern etc., hat sich nicht wahnsinnig gut entwickelt in den vergangenen Jahren und hat auch, Verschuldung ist in den osteuropäischen Ländern nicht so hoch, aber es gibt wirklich tolle Positivbeispiele. Wir sehen Tschechien, die haben sich hervorragend entwickelt eigentlich in den letzten Jahren, haben Vollbeschäftigung, haben ein starkes Wirtschaftswachstum und vor allem Dänemark. Das ist ein westliches Land, ähnlich wie Österreich, ein stark ausgebauter Sozialstaat, traditionell hohe Steuer- und Abgabenquote, haben aber das durchaus geschafft in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 10, 15 Jahren das massiv zu reduzieren. Und da gibt es einmal im Jahr immer so eine Vergleichsrechnung von der OECD, der Industrieländerorganisation, wo verglichen wird, was so der durchschnittliche Steuer- und Abgabenkeil bei einem Durchschnittsverdiener ist. Und der liegt in Österreich, zuletzt war der immer konstant bei so 42-44% des Gesamteinkommens, wird an Steuer- und Abgaben fließt ab. Und in Dänemark waren die vor 10, 15 Jahren etwa auf unserem Niveau und sind jetzt auf dem OECD-Schnitt von 35%. Das heißt, die haben das geschafft, das um 7% zu senken. Und nach wie vor ist Dänemark ein toller Sozialstaat. Es ist sicher, es ist sauber. Was haben die gemacht? Die haben zum Beispiel eine große Staatsreform gemacht. Dänemark hat 6 Millionen Einwohner, ähnliche Fläche wie Österreich, hat inzwischen nur mehr 94 Großgemeinden. Und keine, in Österreich sind wir nach wie vor bei 2300 Gemeinden. Wir haben 9 Bundesländer. Dänemark hat keine Bundesländer mehr. 5 Provinzen, die aber keine, nicht so eine starke Verwaltung haben wie Österreich. Das heißt, man sieht, die haben einfach ihr Land viel schlanker aufgestellt. Mhm. Und davon profitieren sie jetzt.
Also es gibt Möglichkeiten. Und was bedeutet das jetzt für das EU-Defizitverfahren?
Für das EU-Defizitverfahren, da müssen wir natürlich unter diese 3% kommen. Bei Ablauf des, also wäre das Ziel bis 2029.
3% wovon?
3% des BIP. Also ein Defizit von 3% des BIP, das sollten wir wieder unterschreiten. Deswegen ist ja der Plan 27 die 3,5%, 28 dann die 3% und da wären wir dann 29 dann draußen. Deswegen ist ja die Diskussion, wenn wir jetzt mit den 2 Milliarden laut Fiskalrat nicht das 27er Ziel erreichen, ist auch die Frage, werden wir das 28er Ziel dann auch nicht erreichen und dann würden wir länger im Defizitverfahren bleiben. Man muss ja auch sagen, diese 3%, das aus dem Verfahren rauszukommen, ist ja eigentlich die Mindestanforderung, die wir haben. Eigentlich sollten wir über den Konjunkturzyklus ausgeglichen bilanzieren. Das heißt, wir sollten, wenn einmal wieder wirtschaftlich bessere Jahre sind, sollten wir eigentlich ein Nulldefizit haben oder sogar Überschüsse haben. Dänemark und Schweden beispielsweise schaffen diese Überschüsse regelmäßig. Die bauen wirklich so, wie halt auch man in guten Zeiten etwas anspart, damit man in schlechten Zeiten was hat. Das machen diese Staaten. In Österreich wird immer mehr ausgegeben. Wir hatten seit dem Jahr 54 2 Jahre, wo wir ein Nulldefizit hatten.
Großige Zeiten. Danke dir, Jakob, für die Einschätzung und bis bald. Und das war's auch schon wieder für heute. Mehr zum Thema lesen Sie wie immer auf diepresse.com. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.